Es ist ein einziger Vers, der der Predigt heute zugrunde liegt, aus dem Matthäusevangelium. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist Davids und Abrahams Nachkomme.
Gott wird Mensch, das ist die Gottesdienstreihe und heute eben Gott mitten in der Geschichte. Und die Gottesdienstreihe behandelt eben das Matthäusevangelium oder eben den Teil des Matthäusevangeliums, der mit der Advents- und Weihnachtsgeschichte zu tun hat. Und heute eben der erste Vers. Und der erste Gedanke, Gott heute. Im ersten Jahrhundert nach Christus ist Israel römisch besetzt und das Volk wartet sehnsüchtig auf den Messias, und zwar im Sinne eines politischen Befreiers. Eines Befreiers, der eben die Römer aus dem Land treibt. Es gibt noch kein Neues Testament und Levi, er ist ein Jude und kein beliebter Jude, denn er hat einen Pakt mit den Römern geschlossen, er ist Zolleinnehmer geworden, er sammelt Geld für die Römer ein. Das bringt ihm zwar Wohlstand, aber wenig Ansehen. Und dann begegnet Jesus ihm und Jesus macht eigentlich nichts weiter, als ihn aufzufordern, komm, geh mit mir. Und wir wissen nicht warum. Wir können es nur ahnen. Levi lässt alles stehen und liegen. Und wir können nur ahnen, dass er in großem Wohlstand lebt und innen drin ganz leer ist und sich sehnt nach einem Aufbruch. Und dann kommt dieser Satz, geh mit mir. Und er lässt alles stehen und liegen. Und er zieht 3 Jahre mit Jesus übers Land. Und Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Und dieser Name heißt Matthäus. Matthäus übersetzt Gottes Gabe. Und vielleicht müssen wir uns vergegenwärtigen, dass zur Zeit des Neuen Testamentes Namen noch viel mehr Bedeutung hatten. Namen waren verknüpft mit der Persönlichkeit. Und deshalb war es ja sogar so, dass eben auch zum Beispiel in den Klöstern oder auch wenn früher Menschen getauft wurden, kriegten sie einen neuen Namen. Und das machte deutlich, jetzt, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, wenn du hinter Jesus hergehst, dann fängt ein neues Leben an. Und aus dem Levi wird ein Matthäus, eine neue Ausrichtung. Und Matthäus zieht mit Jesus durch das Land und er schwitzt mit ihm und er friert mit ihm und sie haben Überfluss und sie haben Mangel und sie erleben Großartiges. Und er hört das Hosianna, als Jesus dann einzieht nach Jerusalem, und Matthäus hört auch das Kreuzige ihn. Und dann erlebt er die Kreuzigung von Jesus. Er begegnet dem Auferstandenen. Er ist bei der Himmelfahrt dabei und bekommt dann auch, genau wie die anderen Jünger, an Pfingsten Gottes Heiligen Geist geschenkt, erlebt, wie Gemeinde entsteht. Und das, was er dort erlebt hat, das gibt er erst mündlich weiter. Er wird einer der Apostel, er zieht durchs Land, er lädt Menschen zu diesem Jesus Christus ein. Und dann wird ihm bewusst, das darf ja nicht verloren gehen. Und circa 25 Jahre nach der Himmelfahrt fängt Matthäus an, das aufzuschreiben, was sich ihm eingebrannt hat. Aber er trägt auch nochmal die Augenzeugenberichte zusammen, die Menschen, die schon mit Jesus unterwegs waren. Er sammelt das und so entsteht dann circa 60 nach Christus das erste Evangelium, das Matthäusevangelium. Und warum schreibt Matthäus? Was ist sein Ziel? Will er eine Biografie schreiben? Ich meine, heute schreibt ja jeder 16-jährige YouTuber irgendwann seine Biografie. Warum schreibt Matthäus sie? Die Heldentaten des Matthäus in der Gefolgschaft von Jesus? Oder mein Jesus? Wer ist Jesus für mich? Nein, auch darum geht es nicht. Matthäus will deutlich machen, wer ist Jesus? Wer ist Jesus. Und er schreibt für sein Umfeld, er schreibt für sein Volk, er schreibt für die Juden. Er denkt wie ein Jude und er ringt darum, jetzt seinem Volk begreiflich zu machen, wer Jesus ist. Und deshalb knüpft er bei den Schriften des Alten Testaments an, die Vorlagen, die jedes jüdische Kind schon mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Er knüpft an dem Denkmuster seiner Leser und seiner Zuhörer an, damit sie eine Chance bekommen, zu erfassen, wer Jesus ist und welche Bedeutung er für ihr Leben haben. Ich merke, dieser Matthäus, der hat diesen Schatz im Acker gefunden. Vielleicht kennen wir dieses Gleichnis. Er hat diese eine kostbare Perle gefunden, wo er sagt, dafür gebe ich alles her. Dieser Schatz, diese Perle, das ist so unfassbar wertvoll. Dafür lohnt es sich, alles herzugeben und das Leben darauf auszurichten. Und davon will ich weitergeben. Er ist bewegt von der Liebe Jesu und er kommt in Bewegung auf seine Mitmenschen zu, um von diesem Jesus zu berichten und zu ihm einzuladen. Matthäus, heute, du und ich sind heute Matthäus. Wir leben in einem Land, in dem es viele, mittlerweile auch gut lesbare Bibelübersetzungen gibt. Aber ich glaube, die Übersetzung, die immer noch als erstes gelesen wird, das sind die Menschen, die schon mit Jesus leben. Die Übersetzung, die als erstes gelesen wird von anderen Menschen, das sind die Menschen, die schon mit Jesus Christus leben. Die Jesusjünger. Ist das also jetzt eine Pflichtübung für uns? So nach dem Motto, jeder Christ ein Evangelist. Und ich sage dir heute Morgen, wenn das eine Pflichtübung für dich ist, wenn du meinst, dass das eine Pflichtübung ist, dann lass es bleiben. Wenn du meinst, dass das eine Pflichtübung ist, dann lass es bleiben. Wir haben vor 2 Wochen schon einmal über das Thema Willen und Glauben nachgedacht. Ich habe das Bild nochmal mitgebracht, vielleicht erinnert ihr euch. Da ging es darum, dass unsere Seele ein Schwamm ist, ein trockener Schwamm, und dass wir einen Willen haben. Unser Wille war die Hand und das lebendige Wasser Gottes Liebe, Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit war eben dieses Aquarium mit Wasser. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit unserem Willen, mit unserer Hand, den Schwamm so mal eben auf dem Wasser schwimmen zu lassen, so ganz kurze Berührungen mit Gott. Und dann gehen wir los und versuchen krampfhaft dann etwas aus uns herauszudrücken. Da kommen auch ein paar Tropfen. Ich muss ja andere irgendwie einladen, so eine Pflichtübung. Das gehört ja nun mal dazu. Oder ob ich meinen Willen nutze und meine Seele einfach ganz tief in Gott eintauche und meinen Willen dazu nutze, in der Gegenwart Gottes zu sein, mich von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit durchdringen zu lassen. Und dann brauche ich meinen Willen gar nicht mehr groß zum Drücken. Dann nehme ich diesen Schwamm und überall, wo der Schwamm hinkommt, da tropft's und da wird's nass. Und dann ist das keine Pflichtübung. Dann ist das eine ganz natürliche Auswirkung eines Lebens, das in Gott eingetaucht ist. Der Schatz im Acker, hast du den? Haben wir den? Wir sind geliebt, dass wir doch wieder uns darüber freuen können, von diesem Gott geliebt zu sein, dass die Dankbarkeit in uns wächst und dass dann die Liebe zu Jesus wächst. Wisst ihr, das ist die Grundvoraussetzung für alles, immer wieder. Und dann sagen wir davon weiter, dann laden wir ein. Und dann dürfen wir unseren Willen ein zweites nutzen, nämlich, dass wir unseren Verstand einsetzen. Es hat etwas mit Liebe zu tun, wenn ich eine Botschaft so vermittle, dass der andere sie verstehen kann. Es geht ja nicht darum, dass ich für mein Gewissen irgendwie sage, so, ich habe es ja jetzt mal gesagt und dann mache ich da so einen Haken hinter innerlich. Sondern es geht ja nicht darum, dass ich es gesagt habe, sondern es geht darum, ob es beim anderen angekommen ist. Es hat was mit Liebe zu tun, dass ich mich darum mühe, versteht der andere das überhaupt? Matthäus ringt darum, seinem Volk das begreiflich zu machen, worum es geht. Erik Flügge, er ist Kommunikationsexperte, er hat ein Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller. Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Er war lange Jahre katholischer Mitarbeiter, hat auch zum Teil Theologie, katholische Theologie studiert, hat das dann abgebrochen, Politologie studiert und Germanistik und ist jetzt Kommunikationsberater für Politiker zum Teil. Und da schreibt einer, wenn man sich dieses Buch durchliest, da schreibt einer, der leidet an seiner Kirche und der schreibt mit einem heißen Herzen. Sprachfähigkeit für die beste Botschaft der Welt. Darum geht's. Dass in uns der innige Wunsch wieder erwacht, Botschaft von Jesus in unser Umfeld, in unser Volk hineinzutragen, dass wir so wieder selbst eintauchen zuallererst in Gottes Herrlichkeit, in seine Heiligkeit, in seine Liebe und begreifen, es geht nicht zuallererst darum, wer ist Jesus für mich, sondern wer ist Jesus? Wer ist Jesus für diese Welt? Und wie kann ich das übersetzen und transportieren? Und ich glaube, zuallererst hat das damit zu tun, dass ich mich interessiere für die anderen Menschen. Dass ich zuhöre. Dass ich die Themen überhaupt mal erst höre, die die Menschen bewegen. Sonst geben wir Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Dass wir den Anknüpfungspunkt suchen und dort hinein dann von dem Schatz im Acker erzählen. Matthäus heute. Das zweite Gottes Weltgeschichte, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus ist das erste Buch des Neuen Testaments und er knüpft ganz eng an das Alte Testament. Seine ersten Worte sind Buch der Geschichte, wörtlich übersetzt, und eben dann im Lateinischen Genesis. Genesis. Und dieses Wort wird nur einmal im Alten Testament verwandt, nämlich in 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Ursprungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde. Die Geschichte der Schöpfung. Nach dem Schöpfungsbericht kommt dieser Begriff. Das ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Und so heißt dann ja auch das erste Buch des Alten Testamentes Genesis. Und Matthäus sagt damit, wenn wir jetzt das vergleichen, diese beiden Verse, hier beginnt ein neues Buch der Geschichte. Er zeigt auf, genau wie das Alte Testament Heilige Schrift war, Geschichte Gottes mit seiner Welt, so ist es auch mit diesem Buch, mit diesem Evangelium. Und er verbindet ganz bewusst Altes Testament und sein Buch. 400 Jahre liegen dazwischen, das merken wir ja nicht. Wenn wir die Bibel durchblättern, dann blättern wir die letzte Seite des Alten Testamentes weg und dann blättern wir die erste Seite vom Neuen Testament auf und dazwischen liegen 400 Jahre. 400 Jahre hat Gott geschwiegen. Und jetzt fängt die neue Geschichte an. Nun schreibt Gott die Geschichte mit seinen Menschen weiter. Und Matthäus macht schon mit diesem ersten Wort klar, hier kommt jetzt kein erbauliches Märchen, keine Legende. sondern Tatsachen über Gottes Weg in seiner Welt, mit seiner Welt. Und er fragt den Leser, willst du dich damit auseinandersetzen? Mit Gottes Weltgeschichte. Und der dritte Gedanke, Jesus Christus. Wenn wir uns das anschauen, dann sagt Matthäus ja nicht, ich erzähle jetzt den Bericht von Jesus, sondern er sagt von Jesus Christus. Und Christus ist das griechische Wort für Messias. Das könnte man auch übersetzen mit Gesalbter oder Erwählter. Und man muss jetzt hineingehen in die Zeit damals, sowohl vor Jesus als auch nach Jesus traten immer wieder selbsternannte Messias auf. Und proklamierten vor allen Dingen die Befreiung von den Römern und verführten die Menschen zu gewaltsamen Aufständen und gingen dann mit den Getreuen, die sie hinter sich gebracht hatten, unter. Und auch heute ist die Sehnsucht stark nach dem einen, der alles zum Guten wendet, der das Böse besiegt. Und die Menschen wünschen sich den einen Helden, der ihr Leben und die Welt verändert und am besten so. Dazu brauchen wir uns nur die aktuellen Filme im Kino anschauen. Da geht es ganz oft um so Erlösergestalten. Gerade auch so die Jugendfilme, da ist immer irgendein Mädel oder ein Junge ist so ein Erwählter, der taucht dann auf und dann führt der irgendwie die ganze Geschichte zum guten Ende. Damals wie heute haben Menschen aber auch schon viele Enttäuschungen erlebt und sind skeptisch geworden. Menschen lesen jetzt die ersten Worte von Matthäus und fragen sich, ja Moment mal, der Jesus, der ist doch am Kreuz gescheitert. Das soll der Messias sein? Und Matthäus gibt diesen Namen dann auch noch als Eigennamen, als Titel vor, Jesus der Christus, und setzt ihn ganz bewusst an den Anfang seines Evangeliums. Matthäus sagt, ich habe mit diesem Mann 3 Jahre gelebt. Ich schreibe von dem einen, der Messias ist. Und der kann eventuell ganz anders sein, als du das erwartest. Er verändert uns und damit unsere Welt nicht mit einem Fingerschnipp. Aber er ist der Retter. Nur seine Mittel sind nicht Macht und blendendes Beiwerk, sondern Liebe und Vergebung und sein Heiliger Geist, der eben in uns und mit uns Leben prägen, erneuern, verändern will. Und Matthäus fragt uns mit diesem Einstieg, wer oder was ist eigentlich deine Hoffnung? Jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch hofft irgendetwas. Ohne das können wir gar nicht leben. Wer oder was ist deine Hoffnung in Bezug auf deine Zukunft? In Bezug auf inneren Frieden, in Bezug auf Dankbarkeit, in Bezug auf Veränderungen deines Wesens, in Bezug auf heile Beziehungen, in Bezug auf Sinn. Man könnte mit einem Wort sagen, es geht um erfülltes Leben. Wer oder was sind da deine Hoffnungen? Und Matthäus behauptet, es ist Jesus. Damit beginnt der Advent, Jesus, der Christus. Dann geht er einen Schritt weiter, Sohn Davids, sagt er. Wenn wir das mal einblenden. Der Sohn Davids. Matthäus führt den Begriff des Christus weiter aus und konkretisiert ihn. Jeder Jude kannte diese Bezeichnung Sohn Davids und wusste, nach den Verheißungen Gottes muss der Messias vom Stammbaum her ein Nachkomme Davids sein. Es ist interessant, ja, als Jesus nach Jericho einzieht, da folgen ihm ja Massen von Menschen. Und dann sitzt irgendwo in einer Ecke ein Bettler und der hört nur, der Jesus soll irgendwo sein. Und was schreit er dann? Jesus, du Sohn Davids. Das ist ein Messias-Titel. Der war vorher noch nicht genannt worden. Der blinde Bettler, der sieht mehr als alle anderen Sehenden drumherum. Er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus bleibt stehen und geht zu ihm hin. Matthäus sagt, weißt du, auf mehr von Gottes Seite brauchst du nicht zu warten. Gott hat uns in Jesus alles geschenkt, was wir brauchen. Da wird es keine weitere Extra-Offenbarung geben. Da wird nicht noch irgendein Himmelschor kommen oder irgendeine gesonderte Offenbarung oder ein Licht oder was auch immer. Das hört sich in unseren Ohren schon so banal an, aber auf mehr von Gottes Seite, als dass Jesus in diese Welt gekommen ist, brauchst du nicht zu warten. Er ist die Erfüllung von der Verheißung. Luther hat alles Mögliche versucht, um in die Nähe Gottes zu kommen. Hat gebeichtet, solange dass die Beichtväter das nicht mehr hören konnten. Er hat mit einer unheimlichen Leistungsschau hat er seine eigenen Mitbrüder beschämt. Und hat keinen Frieden gefunden. Und irgendwann ist dem Beichtvater der Kragen geplatzt. Und hat gesagt, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Du musst den Mann ansehen, der Jesus heißt. Du musst den Mann ansehen, der Jesus heißt, Sohn Davids. Und dann Sohn Abrahams. Damit schließt Matthäus den ersten Vers. Sohn Abrahams. Das ist kein Messias-Titel. Matthäus verbindet Jesus hier mit dem Abraham-Bund. Gott versprach Abraham im ersten Buch Mose, Kapitel 12, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wir können das einblenden. Jesus ist nicht nur ein historisches Faktum. Jesus ist nicht nur mein Retter. Jesus ist nicht nur der Messias für Israel. Er ist sogar mehr als die letztgültige Erfüllung von Gottes Versprechen. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Matthäus sagt, Jesus ist die Hoffnung für alle Völker. Kleiner geht's nicht, Matthäus? Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Matthäus sagt, nein, kleiner geht es nicht. Frieden, soziale Gerechtigkeit, innere Heilung, Nähe zu Gott, Ewigkeit gibt es nur da, wo Jesus der Herr ist. Haben wir den Satz gehört? Der ist ja hochbrisant, hochpolitisch. Vielleicht bekommen wir eine Ahnung von dem Wert, von der Kraft, von der Dimension des Evangeliums. Mit nur einem einzigen Satz am Anfang seines Matthäus-Evangeliums stellt Matthäus alles bisher Dagewesene in Frage und sagt, das ist die Hoffnung dieser Welt. Er hat nur einen Satz geschrieben und ich bin sicher, jedes Wort hat er sehr bewusst gewählt. Vielleicht lagen in der Ecke von Matthäus Arbeitszimmer so ein ganzer Haufen von zusammengeknülltem Papier, weil er immer wieder neu angefangen hat, überlegt hat, wie steige ich ein? Er hat nur einen Satz geschrieben und er stellt uns damit direkt in die Frontlinie. mitten ins Kampfgetümmel von Gottes Ringen um unser Herz, von Gottes Ringen um seine Welt. Und er stellt dem Leser von Anfang an vor die Herausforderung: Willst du weiterlesen? Willst du dich damit auseinandersetzen? Es geht um viel, sagt Matthäus. Es geht um alles. Und Matthäus fordert die von uns heraus, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, Übersetzer zu sein. Übersetzer des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Damit die Menschen entdecken, Gott ist mittendrin in der Geschichte. Er ist Ursprung, er ist Ziel und er ist mittendrin.